Hallo und herzlich willkommen bei der Korinther Knabberei. Genauer gesagt, bei der vierten Folge meines Podcasts über die Korintherbriefe des Apostels Paulus. Mein Name ist Manuel Kronast. In dieser Folge geht es um die junge christliche Gemeinschaft, an die der Apostel schreibt, und um die Stadt, in der sie sich gebildet hat. Beides wie immer mit aller Vorsicht, denn wir wissen wenig über die Gemeinde und lange nicht genug über die Stadt. Und erst einmal ist das alles vorläufig, denn das Bild von Stadt und vor allem Gemeinde, das wird deutlich schärfer, je weiter wir uns in die Briefe hineinlesen. Das ist ja das Spannende. Und gleich am Anfang eine kleine Selbstkorrektur. Ich habe gerade von einer jungen christlichen Gemeinschaft gesprochen. Das ist einerseits korrekt, andererseits aber auch nur aus unserer oder generell aus späterer Sicht. Denn diese Menschen, vielleicht waren es 50, vielleicht waren es 100, die sich in Privathäusern treffen in Korinth, die nennen sich nicht Christen. Dieser Begriff kommt erst viel später. Aber was sind sie dann? Hier liegt vielleicht schon der erste Knackpunkt. Denn sie sind keine jüdische Gemeinschaft. Viele der ersten christlichen Gemeinden verstehen sich so. Ihre Mitglieder haben feste Wurzeln im Judentum, wie Jesus, wie Petrus, wie auch Paulus selbst. Aber in Korinth gehören viele zur Gemeinde, die keine Juden sind, nicht beschnitten und die keine Ahnung von dem haben, was wir heute Altes Testament haben, die sich nicht um die Speisevorschriften und all die anderen Regelungen des Judentums kümmern. Ja, weil sie auch gar nicht kennen. Also, wie kann man diese Gemeinde nennen? Sie ist nicht, wie wir es heute nennen würden, christlich, sie ist nicht jüdisch. Sie ist auch nicht einfach die Paulus-Gemeinschaft. Diesen Zahn zieht Paulus der Gemeinde schon ziemlich früh im ersten Korintherbrief. Es gab damals einfach keine Vorbilder für das, was sie waren. Und insofern überfordert Paulus sie auch ein wenig mit manchen seiner Forderungen. Denn sie können sich nicht einfach, so wie wir, in ein gemachtes Nest setzen, in eine Gemeinde, die eine bestimmte Struktur hat und eine Tradition, sondern sie müssen sich letztlich alles selbst aufbauen. Aber Paulus, er überfordert sie nicht nur, sondern er gibt ihnen auch Hinweise und Ratschläge und verweist vor allem auf das Fundament, das trägt. Ich habe mir gerade gedacht, eigentlich ist die Situation dieser Gemeinde mit unserer vergleichbar. Klar, wir haben ganz viele Kriterien dafür, was wir sind und was eine christliche Gemeinschaft ausmacht. Kirchenverfassung, Traditionen, Liturgien, Vereinbarung. Aber nach außen hin wirken wir immer mehr wie diese erste Gemeinde. Auch mit uns weiß die Gesellschaft zunehmend weniger anzufangen. Und das färbt natürlich auf uns ab. Was bedeutet es, christliche Gemeinschaft zu sein, wenn sich plötzlich die Außensicht der Gesellschaft darauf ändert? In Korinth gab es überhaupt noch gar keine festgelegte Außensicht der Gesellschaft darauf, und das war ein Problem. Paulus wiederum hat durchaus Namen für die Gemeinde. Er schreibt an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Jesus Christus, die berufenen Heiligen. Also gleich dreierlei Namen. Und ich glaube schon, dass sie synonym zu gebrauchen sind. Er spricht also nicht erst die Gemeinde an und dann einige besondere Heilige aus dieser Gemeinde. Nein, alle Gemeindemitglieder sind für ihn Geheiligte. Was könnte das bedeuten? Aber zunächst mal die Gemeinde Gottes in Korinth. Die Gemeinde Gottes. Ein klarer und durchaus abgrenzender Titel, denn so könnte man es verstehen, alles andere, was so als religiöse Gemeinschaft in Korinth unterwegs ist damals, das ist dann eben keine Gemeinde Gottes. Abwertend? Spaltend? Ich glaube, die Gemeinde in Korinth hatte damals ganz andere Probleme. Und so sagt ihr Paulus das zu. Nicht, dass sie etwas Besseres ist als alle andere Gemeinschaften, sondern dass sie als Gemeinschaft mit all ihren Problemen und den Ratlosigkeiten und der Verzweiflung und all dem Wunderbaren, dass sie so zu Gott gehört. Ich glaube, nicht mehr und nicht weniger. Korinth, damals eine griechische Metropole. 50.000 EinwohnerInnen, ähnlich wie Jerusalem. Eine blühende, eine bunte und auch eine Stadt mit schlechtem Ruf. Eine glorreiche Vergangenheit hat diese Stadt auch, obwohl sich daran niemand mehr wirklich erinnern kann. Sie ist eine der wichtigsten Stadtstaaten des klassischen Griechenlands gewesen, aber dann wurde sie grausam zerstört von der römischen Armee ungefähr 2 Jahrhunderte, bevor die Korintherbriefe geschrieben wurden. Und das hieß auch, es wohnte eigentlich niemand mehr oder fast niemand mehr in der Stadt. Es gab also keine Kontinuität, keine eingesessenen Familien, die auf eine lange Tradition zurückblicken konnten. Aber es gab wieder eine Stadt. Nämlich 100 Jahre nach der Zerstörung gründete Julius Caesar die Stadt wieder. Und so entwickelte sich eigentlich aus dem Nichts eine bunte, multikulturelle und multireligiöse Einwohnerschaft mit krassen sozialen Unterschieden, ebenso griechisch wie römisch geprägt. Dazwischen eine lebendige jüdische Gemeinde. Wirtschaftlich war die Stadt eine Macht, seit jeher, durch ihre geografische Lage an der schmalen Landenge zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes und da auch noch an der schmalsten Stelle. Ein Kanal, der den Weg um den Peloponnes verkürzt hätte, so ein bisschen wie ein kleiner Suezkanal, der war damals schon geplant und Nero hat das dann später versucht, ist aber gescheitert, den gab es dann aber erst viele Jahrhunderte später. Aber es war natürlich möglich, im Norden in Korinth die Fracht anzulanden und dann sie auf dem Landweg, die kurze Strecke bis zum Südufer zu bringen und dort wieder einzuschiffen. Und die Menschen von Korinth hatten sich etwas ganz Geniales ausgedacht, um das einfacher zu machen. Etwas, was in der Antike, soweit man weiß, ziemlich einmalig ist. Denn seit schon etwa 600 vor Christus bis mindestens zur Zeit der Korintherbriefe existierte der Diolkos. Das war ein ungefähr 8 Kilometer langer Rillenweg, also von einem Ufer zum anderen. Und auf diesem Rillenweg mit besonderen Untersetzen konnten dann die Schiffe, Handelsschiffe ebenso wie große Kriegsschiffe, einfach über die Landenge gezogen werden. Und das hat natürlich unglaublich Zeit erspart und hat der Wirtschaftskraft Korinth sicher nicht geschadet. Korinth war außerdem ein Verwaltungssitz, der Verwaltungssitz der römischen Provinz Achaia. 51 und 52 nach Christus war der römische Prokonsul dort Gallio, der Bruder des römischen Philosophen Seneca. Die Bibel berichtet in der Apostelgeschichte, das hatte ich ja schon in der letzten Folge erzählt, von einer Anklage gegen Paulus, die Gallio, weil ihm das irgendwie egal war, gar nicht zur Verhandlung zuließ. Und interessant ist, dass dieser Gallio eigentlich dadurch der Nachwelt bekannt geblieben ist, weil sich auch auf dieses eine Datum dann die ganze Chronologie des Lebens und der Reisen und der Schriften des Paulus aufbauen lässt. Korinth also von großer Bedeutung. Verwaltungsmäßig wie wirtschaftlich. Es war eine Handelsmetropole und das alles führte dazu, auch die Stadtgeschichte führten dazu, dass Korinth ein kultureller und religiöser Schmelztiegel war. Gelegentlich wurde und wird er Manhattan der Antike genannt. Finanz und Handel, Keramik und Teppichherstellung, Prostitution und Spielbanken. Man konnte in dieser Stadt das große Geld machen, ganz schnell, und man konnte auch ganz schnell wieder abstürzen. Auch das ein wenig so, wie man sich Manhattan oder überhaupt den amerikanischen Traum so vorstellt. Korinthiazistei, also etwa Korinthern, war ein gängiges Synonym für einen unsittlichen Lebenswandel, wie man ihn eben in dieser Stadt zu finden vermutete. Also ein wenig wie Sodom und Gomorra. Vielleicht war da aber auch einfach Neid dabei bei einer solchen Fremdbezeichnung, zum Beispiel aus Athen. Denn Athen, der einstige starke Stadtstaat, die Blüte der Klassik, stand nun im Schatten von Korinth und hatte als wesentliches Exportgut nur noch seine Philosophen. Korinth dagegen war eine vitale Stadt, auch eine grausame Stadt, in der man grandios scheitern konnte, aber es gab auf jeden Fall eine große Offenheit für Neues und eine Aufgeschlossenheit für fremde Kulturen. Vielleicht deshalb war die Gemeindegründung des Paulus so erfolgreich. Vielleicht aber auch, weil diese Gemeinde einen Gegenentwurf anbot zu dem, was man im täglichen Leben erlebte. Wie groß die Gemeinde tatsächlich war, darüber wird viel diskutiert. 50 Personen wird ebenso geschätzt wie 100 Personen oder mehr. Wir haben einfach keine Mitgliederlisten. Allerdings muss die Gemeinde ja für ihre Vollversammlungen und Gottesdienste irgendwo ausreichend Platz gehabt haben. Paulus predigte, dass die gesellschaftlichen Unterschiede vor Gott bedeutungslos seien. Und das führte letztendlich dazu, weil er damit offenbar erfolgreich war, dass diese Gemeinde wahrscheinlich alles anders als nahezu alle anderen Gemeinschaften in Korinth in sich die Stadtgesellschaft abbildete, unglaublich divers war, egal in welcher Hinsicht. Vielleicht gab es in ihr keine Superreichen, aber ansonsten waren sie alle da. Das war revolutionär, dass man in einer Gemeinschaft trotz aller Standes- und gesellschaftlichen Unterschiede zusammenlebte. Und es entsprach sicher der Botschaft Jesu, aber es war im Alltag hochproblematisch. Die Korintherbriefe sind davon durchdrungen. Paulus versucht, diesem Durcheinander eine stabile Mitte und ein tragfähiges Fundament zu geben, und das scheint ihm nicht immer gelungen zu sein. Deshalb die Probleme. Auch das ist hochaktuell. Viele heutige christliche Gemeinschaften bilden nur Teile der Gesellschaft ab, manchmal sehr kleine Teile. Dass das nicht so sein soll und dass man das ändern müsse, sagen alle. Aber es herbeizuführen ist schwierig und es dann auch zu halten noch schwieriger. Vielleicht hilft auch, wie bei Paulus, die Rückbesinnung auf das Evangelium. Allerdings ohne die von Paulus durchaus problematisierten Auslegungen dieses Evangeliums mit Absolutheitsanspruch. Das bemängelt er in den nächsten Kapiteln. In diesem Anfangsteil bezeichnet Paulus die Gemeindemitglieder außerdem noch als die Geheiligten und die berufenen Heiligen. Darauf kommen wir in späteren Folgen. Hier bleibt nur festzuhalten, Paulus besteht darauf. Gerade am Anfang des Briefes und wo er weiß und die Leserinnen und Leser das wahrscheinlich vermuten, dass dann viel Kritik kommen wird. Aber Paulus hält ganz am Anfang fest, diese Gemeinschaft ist heilig. Sie ist Gott wichtig, sie ist von Gott zu etwas Wunderbarem bestimmt. Das ist auf der einen Seite natürlich auch ein Anspruch, weil er darauf aufbauen kann und sagen, komm, ihr seid doch heilig. Warum lebt ihr nicht danach? Und auf der anderen Seite ist es eine Entlastung, weil er sagt, ihr seid geheiligt. Und alles, was ich jetzt schreiben werde, ändert daran überhaupt gar nichts. Insofern eine ganz spannungsreiche erste Bezeichnung dieser Gemeinde. In der nächsten Folge weiten wir dann den Blick, denn die Gemeinde in Korinth ist nicht die einzige Adressatin dieses Briefs. Finde ich ganz erstaunlich, denn es ist ja wirklich der zielgruppenorientierteste Brief des Paulus, den wir überhaupt haben. Naja gut, sehen wir mal vom Philemon-Brief ab, aber das ist eine andere Geschichte. Gut, wie auch immer. Paulus weitet den Blick, aber dazu dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Diesen Podcast kann man abonnieren in allen gängigen Podcast-Kanälen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei wären, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dahin, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.